ARD. Moin, ich bin Maike Nielsen und wir gucken jetzt mal darauf, was uns der Dienstag so weit gebracht hat. Bei uns heute Morgen ging es schon mal gut los mit Kuchen, haben die Kollegen Nicole Steins und Philipp von Kageneck mitgebracht.
Der 27. Mai ist nämlich unser Lieblingstag hier, Philipp. Wir haben nämlich beide Geburtstag heute.
Wir sind Geburtstagszwillinge.
Ja, kennen Sie das auch? So kuriose Doppelgeburtstage gibt es ja manchmal.
Meine Ex-Schwägerin, die hatte gleichzeitig mit mir Geburtstag.
Schon lustig, wenn man, finde ich, am gleichen Tag Geburtstag hat. Michaela kennt das auch.
Ja, ich habe tatsächlich zwei Freundinnen, die mit dem Partner am selben Tag Geburtstag haben. Also richtig lustig, feiern auch immer zusammen.
Also Glückwunsch an Nicole und Philipp und an alle anderen Geburtstagszwillinge heute. Jede Menge Glückwünsche hat auch die neue Literaturhauschefin in Hamburg entgegengenommen. Antje Flemming ist seit Anfang des Monats die Hausherrin im Schwanwiek an der Außenalster. Und uns hat sie heute erzählt, was sich im Literaturhaus jetzt ändern wird und warum sie die Tür in ihrem neuen Büro am liebsten immer offen lässt. Außerdem, warum Hamburg ein guter Standort ist für alle, die Daten um den Globus schicken wollen. Zuerst aber sprechen wir über die Nachricht, die heute vor allem die Menschen in Wilhelmsburg bewegt hat. Wir haben heute also Nicoles und Philipps Lieblingsdatum, den 27. Mai.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Das Erzbistum Hamburg hat heute eine große Entscheidung bekannt gegeben. Es will das Krankenhaus Großsand in Wilhelmsburg schließen. Schon Mitte Juli wird es dort keine Chirurgie und vor allem keine Notaufnahme mehr geben. Frau Gereinig, liegt's am Geld?
Ja, also Großsand ist seit Jahren in den roten Zahlen. Das kostet das Erzbistum jedes Jahr Geld und das sind sie offenbar nicht mehr bereit aufzubringen oder haben sie auch nicht mehr. Außerdem ist das gesamte Gelände total sanierungsbedürftig. Da müsste jetzt nochmal investiert werden oder muss jetzt nochmal investiert werden und das macht das Erzbistum nicht und dann verkaufen sie es halt.
Die Beschäftigten haben es ja heute auch erst erfahren. Wie haben die reagiert?
Ja, vor wenigen Stunden gab es da eine Mitarbeiterversammlung und da war natürlich gedrückte Stimmung. Ganz viele sind auch enttäuscht. Es gibt diese Diskussion um den Standort ja schon ganz lange und das hat Sibylle Nold von der Mitarbeitervertretung nochmal beschrieben.
Ich glaube, die meisten sind wirklich noch schockiert. Die müssen sich erst sortieren. Es muss ihnen klar werden, was das wirklich für sie und ihren Arbeitsbereich bedeutet. Ob sie persönlich gekündigt werden, ob Menschen, mit denen sie zusammengearbeitet haben, teilweise über Jahrzehnte gekündigt wird und dass sich der gesamte Standort extrem verändern wird.
Also laut Erzbistum soll es nicht viele Kündigungen geben, höchstens einen niedrigen zweistelligen Bereich. Das wird jetzt nochmal genau geguckt, wen es da trifft. Aber natürlich, klar, für die ist das ein Schock.
Mhm. Wir haben es ja gerade gesagt, zwei Abteilungen werden schon Mitte Juli geschlossen. Was passiert mit den Patienten?
Ja, also ad hoc passiert da jetzt erstmal nichts. Die da sind, die werden natürlich weiter behandelt und dann werden eben Chirurgie und Notaufnahme geschlossen. Du hast es schon gesagt, aber das sind ja meistens auch Stationen, wo Patienten jetzt nicht ewig liegen. Also die werden dann dicht gemacht. Außerdem gibt es noch zwei wichtige Abteilungen in Großsand. Das ist einmal die neurologische Frühreha, also wo zum Beispiel Schlaganfallpatienten dann behandelt werden und die Geriatrie, also die Altersmedizin. Und diese beiden Abteilungen, die werden jetzt perspektivisch ins Marienkrankenhaus verlegt. Die Geriatrie, die soll als Spezialabteilung bis zum Umzug sogar nochmal ausgebaut werden, als Spezialkompetenz sozusagen, aber eben künftig dann nicht mehr in Großsand, sondern im Marienkrankenhaus.
Ja, wir haben es ja auch gerade schon von der Interessenvertretung gehört. Für viele, ja, ist das ein Schock, auch weil sie nicht so richtig wissen, wie die Patienten da in der Region, also in Wilhelmsburg, versorgt werden können. Wo gehen die denn dann hin?
Also das medizinische Versorgungszentrum, was es da jetzt gibt, das bleibt. Und dann ist es so, dass die Stadt das Grundstück kauft. Also die werden das auch weiterhin als Klinik nutzen. Da ist dann eine Stadtteilklinik geplant, sagt Sozialsenatorin Melanie Schlotzhauer.
Ein Angebot, das kleiner ist, ja, was aber eine grundständische Versorgung bietet. Es wird ein bisschen internistisch sein, es wird ein bisschen chirurgisch sein, es wird ambulant und stationär und Pflege verbinden, etwas, was der Stadtteil sehr braucht. Und andere Krankenhausträger können dann ihre Expertise, beispielsweise telemedizinisch, an diesen Standort melden.
Also da soll auf jeden Fall ein medizinisches Angebot und dann eine Stadtteilklinik erhalten bleiben. Das wird jetzt natürlich aber noch eine Weile dauern. Ich habe schon gesagt, die Häuser sind alle sanierungsbedürftig, bis das denn wirklich fertig ist.
Das heißt aber letztendlich, so viel ändert sich jetzt gar nicht für die Menschen in Wilhelmsburg.
Eine Zeit lang gibt es schon eine Einschränkung in der Notfallversorgung. Das hat die Sozialsenatorin auch eingeräumt, hat aber gesagt, die ist nicht so groß, die Lücke, weil bisher auch in Großsand tatsächlich nur etwa 1% der Krankenhausfälle betreut werden. Das ist ein sehr kleiner Krankenhausstandort. Trotzdem, die Linke kritisiert da scharf, sagt, es ist ein schwerer Schlag für die Gesundheitsversorgung im Hamburger Süden. Die Linke fordert auch, dass die Stadt für die neue Klinik dann als Träger fungiert. Das ist bislang nicht geplant. Laut Sozialbehörde soll ein Träger gesucht werden, wenn das Konzept dann steht. Also es gibt die Chance, dass da wirklich ein vielleicht sogar passgenaueres und langfristig besseres Gesundheitssystem in Wilhelmsburg entsteht. Aber Großsand war ja auch lange Teil der Identität von Wilhelmsburg. Und das muss das Quartier jetzt natürlich erstmal verknusen.
Ja, danke schön für diese Information, Frau Gereinig. Vielleicht habt ihr auch schon Post bekommen, dass bei euch in der Straße Glasfaser verlegt werden soll. Oder vielleicht habt ihr Glasfaser schon. Jedenfalls kommt Hamburg beim Glasfaserausbau für schnelleres Internet gut voran. Fast 3/4 aller Haushalte nutzen diese Technik schon. Und damit sind wir in Hamburg Spitzenreiter, denn nirgendwo sonst in Deutschland sieht's so gut aus. Das zeigen Zahlen der Bundesnetzagentur, die hat unser Datenteam ausgewertet. Benedikt Barthe, da wurde also bei uns in der Stadt schon viel getan, ne?
Ja, in den letzten Jahren wurde viel gebuddelt, um die Glasfaserkabel zu verlegen. Und wir im NDR-Datenteam haben uns mal Zahlen der Bundesnetzagentur angeschaut. Und siehe da, am weitesten ist der Ausbau in den Bezirken Nord und Mitte. 80-90% der Haushalte haben in diesen Bezirken Glasfaserkabel im Boden liegen. Ein bisschen aufholen müssen in Hamburg noch die Bezirke Harburg, Wandsbek und Bergedorf mit jeweils so 60% Ausbauquote. Aber mal zum Vergleich, bundesweit können im Schnitt nur 1/3 der Haushalte mit Glasfaser ins Netz. Ja, und diese Kabel ermöglichen ja Geschwindigkeiten, die weit über das hinausgehen, was die herkömmlichen Kabel aus Kupfer leisten können.
Wir sind in unserem Wohnhaus tatsächlich noch nicht an Glasfaser angeschlossen und ich muss sagen, mir reicht die aktuelle Geschwindigkeit eigentlich auch. Die Frage ist also, brauchen wir so ein schnelles Netz überhaupt?
Das fragen sich wohl auch viele Deutsche, denn tatsächlich längst nicht alle, die Glasfaser nutzen könnten, tun das auch. Nur jeder vierte Haushalt nutzt den Anschluss, der da vor der Tür liegt. Viele Unternehmen sind aber schon heute darauf angewiesen, Daten quasi in 0, nichts rund um den Globus schicken zu können. Da wird Glasfaser dann zu einem richtigen Standortfaktor. Man muss aber auch klar sagen, bis wir normale Internetnutzer solche Geschwindigkeiten brauchen, wird es wohl noch eine ganze Weile dauern. Zum Beispiel, wenn dann eines Tages künstliche Intelligenz noch stärker in unseren Alltag dringt.
Klar, die nutzen wir in Zukunft garantiert öfter. Ja, danke schön, Benedikt. Es gibt einen Ort in Hamburg, an dem ich persönlich immer zur Ruhe komme und das ist das Literaturhaus an der Außenalster. Hier mit Autorinnen und Autoren, wenn die aus ihren Werken lesen, in fremde Welten eintauchen oder einfach bei einem Café ein Buch lesen, das beruhigt und bereichert in einer so turbulenten Stadt wie Hamburg doch ungemein, finde ich. Ja, und seit Anfang des Monats weht hier auch ein frischer Wind, denn das Literaturhaus hat eine neue Leiterin, Antje Flemming. Schön, dass Sie heute bei uns zu Gast sind, Frau Flemming.
Ja, vielen Dank. Guten Tag.
Sie sind in Karl-Marx-Stadt geboren und haben unter anderem in den USA studiert. Wenn Ihr Leben ein Roman wäre, welche Art Heldin wären Sie dann?
Ich wäre eine weibliche Reisende.
Und mit einer reisenden, jüngeren und weiblichen neuen Chefin wird das Programm dann auch jünger und weiblicher?
Das wird zunächst auf jeden Fall weiblicher. Bis zum Sommer haben wir, glaube ich, 80% Autorinnen eingeladen und natürlich auch jüngere Autorinnen, weil einfach derzeit, wie ich finde, ein bisschen so ein Umbruch stattfindet in der literarischen Szene und sehr viele junge Autorinnen auf die Bühne treten. Also es kommen zum Beispiel Mareike Fallwicke und Jovanna Reisinger, Barbie Markovic, um nur ein paar Namen zu nennen. Mir ist auch sehr wichtig, dass in Hamburg viele internationale Stimmen zu hören sind, also dass Autorinnen und Autoren aus dem Ausland kommen. Beispielsweise wird im September Ocean Wong aus den USA kommen. Auch so lange nach der Literatur haben wir eine italienische Autorin eingeladen, Claudia Lanteri, weil ich möchte schon gerne, dass das Literaturhaus auch zeigt, was in der Welt passiert und was Autorinnen und Autoren aus anderen Ländern zu sagen haben.
Passt ja auch zu einer Weltstadt wie Hamburg.
Auf jeden Fall.
Wir leben hier gerade in sehr bewegten Zeiten. Ne? Die einen sagen, ich kann keine Nachrichten mehr hören oder sehen, das ist alles zu schrecklich. Die anderen werden umso politischer. Wie soll sich das Hamburger Literaturhaus in diesen Zeiten positionieren? Was ist da Ihr Wunsch oder Ihre Vision?
Also es wurde sich ja im Literaturhaus schon immer auch mit den aktuellen Entwicklungen auseinandergesetzt, vor allem im Philosophischen Café. Das wird natürlich weitergehen. Ich würde mir wünschen, dass wir politischer werden, dass wir noch mehr Sachbücher vorstellen, dass wir mehr auf aktuelle Geschehnisse eingehen. Mir schwebt auch sowas vor wie eine Carte Blanche, dass man praktisch im Monat einen Abend einfach offen lässt und kurzfristig reagiert. Das fände ich schon gut, wenn wir da auch Stellung beziehen im Literaturhaus einfach.
Wie halten Sie es denn? Sind Sie lieber in fiktiven Welten unterwegs oder konsumieren Sie Nachrichten, Sachbücher? Wie ist das Verhältnis da so?
Das ist relativ ausgeglichen. Ich versuche auch immer, Sachbücher mitzulesen und einfach auf dem Stand der Diskussion zu bleiben. Ich bin insgesamt, würde ich mich schon als politischen Menschen bezeichnen, aber nicht in dem Sinne, dass ich jetzt den Diskurs sehr viel bestimme. Ich rezipiere eher und versuche sozusagen auch ausgleichend zu wirken eigentlich in meinem Umfeld.
Häufig weiß man ja auch gar nicht mehr, ob die Menschen überhaupt noch in welcher Form sie politisch interessiert sind. Wenn ich aber mit Bus und Bahn unterwegs bin, sehe ich vor allem, dass die Leute auf ihr Smartphone gucken und gar nicht mehr so in Bücher, wie es vielleicht noch so vor 10 Jahren so der Fall gewesen ist. Was wollen Sie als Literaturhauschefin tun, um die Menschen aus der digitalen Welt wieder zum Buch zu führen?
Also die Hauptsache ist ja meiner Meinung nach, dass die Menschen lesen und die lesen ja auch auf dem Smartphone und informieren sich. Insofern finde ich das jetzt gar nicht so schlimm, aber die Begegnung mit den Autorinnen und Autoren wird immer was ganz Besonderes bleiben und wenn man diese Menschen im Literaturhaus treffen kann, bin ich eigentlich zuversichtlich, dass das auch weitergeht in den nächsten Jahren und dass das Interesse erhalten bleibt. Und einfach ein Roman, sich in einen Roman zu vertiefen, ist einfach was ganz Besonderes und führt auch dazu, dass man zum einen Toleranz entwickelt und akzeptiert, dass es andere Lebenswelten gibt als die eigene und aber auch, dass man eben zur Ruhe kommt und sich konzentriert. Was wir aber tatsächlich ein bisschen merken, ist, dass die sehr langen Lesepassagen, dass das eher aufgebrochen wird und dass wir so ein bisschen in eine etwas kürzere Veranstaltung machen. So.
Merken Sie das daran, dass die Leute dann unruhig werden im Publikum?
Ja, genau.
Sie haben ja vor Ihrem letzten Job als Referentin für Literatur in der Kulturbehörde auch schon im Literaturhaus gearbeitet. Da haben Sie die Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Also kennen Sie vermutlich jede Besenkammer im Haus. In welchem Raum fühlen Sie sich am wohlsten?
Momentan in dem Büro, wo meine Kolleginnen sitzen. Ich bin ja jetzt in ein anderes Büro gezogen und da bin ich noch etwas einsam. Und deswegen gucke ich immer rüber, vor allem wenn gelacht wird, damit ich nichts verpasse. So, also das ist schon ganz schön, also wieder mit dem Team so zusammen sein zu können. Aber im großen Saal fühle ich mich natürlich auch wohl. Der ist ja so fantastisch jetzt saniert worden und strahlt und ist so schön hell. Das ist auch wunderbar, da so zu sitzen. Und jetzt kann ich ja gucken, was besonders schön ist. Es ist ja jetzt schon mein Programm, also seit Mai. Wie die Leute reagieren auf die Autoren, die ich eingeladen habe.
Ja, danke schön, Frau Fleming. Dann viel Erfolg. Und alle, die heute den Deutschen Diversity-Tag feiern, die freuen sich bestimmt über diese Nachricht. Der FC St. Pauli und ein Ökostromanbieter, die bauen zusammen die weltweit größte Solaranlage und das in Regenbogenfarben auf dem Dach der Nordtribüne am Millerntor. Damit will der FC St. Pauli ein starkes Zeichen für Vielfalt, Nachhaltigkeit und Sichtbarkeit setzen. Aufbauen wollen sie die bunte Solaranlage in der Sommerpause. Und das war wieder Hamburg heute. Alle Infos zum Nachlesen und Videos zu unseren Themen findet ihr wie immer in der NDR Hamburg App. Ich wünsche euch einen entspannten Abend. Bis bald. Tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.